Ja, auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen, wunderschöne Botschaft, die wir schon gesungen haben in diesem Lied, war schon eine halbe Predigt, wie sehr Gott uns lieb hat, welche Liebe uns Gott erwiesen hat. Ich darf zunächst noch liebe Grüße weitergeben von meiner Familie, von Anja und den Kindern, die sind gerade noch bei den Schwiegereltern. Dem Schwiegerpapa geht es nicht so gut, er ist im Krankenhaus und so unterstützt die Anja ein bisschen die Schwiegermama. Und die Kinder genießen noch ihre Tage Ferien, die sie eben noch haben. Genau, von dem her bin ich heute auch ganz alleine hier bei euch. Wir wollen uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, die auch schon in der Einleitung immer wieder durchgesickert ist, auf wen oder was setzen wir unsere Hoffnung? Wenn ich dran denke, bei den Arbeitskollegen früher, als ich als Kartograf noch gearbeitet hatte, da ging es ganz viel darum, in der Arbeit eben die Karriereleiter nach oben zu steigen, besseres Gehalt zu bekommen, am besten irgendwann selber der Chef zu sein, das war ihre Hoffnung. Unsere älter gewordenen Nachbarn rund um unser Haus, sie hoffen auf einen guten Lebensabend, dass die Enkel doch immer wieder vorbeikommen, dass es vielleicht noch mehr Enkel gibt und der Kontakt einfach auch da gut erhalten bleibt. Viele Jugendliche, sie sehnen sich nach wahrer Liebe, nach guten Freundschaften, guten Beziehungen, sie setzen ihre Hoffnung in die Liebe ihres Lebens. Die Eltern, sie hoffen natürlich, dass die Kinder gut geraten, dass sie nicht aus der Spur laufen, dass sie zu stabilen Persönlichkeiten heranwachsen, die das Leben auch meistern können, wenn sie groß sind. Die Hoffnung vieler Politiker, wenn wir ein bisschen weiter noch denken, ist oftmals Sicherheit, Hoffnung nach Stabilität im ganzen Land. Andere kämpfen für den Frieden oder für Klimaschutz und für viele weitere Ziele, die irgendwie mit einer Art Hoffnung verbunden sind. Und die Frage ist, auf was setzen wir? Welche Hoffnung trägt uns? Was ist unsere Hoffnung im Leben? Unser Ziel, auf das wir auch hinleben, wo wir unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld investieren wollen. Vielleicht noch wichtiger, was ist auch die Grundlage dieser Hoffnung, die uns trägt? Wir wollen dazu ein paar Verse im ersten Petrusbrief anschauen. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 5, da schreibt Petrus sehr konkret von der Hoffnung der Gläubigen, von der Hoffnung, die uns als Christen antreiben soll im Alltag. Und wir lesen da ab Vers 3 im ersten Kapitel: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Petrus, er beginnt hier zunächst diesen Brief, den er an die Gemeinden in Kleinasien schreibt, mit einem Lob Gottes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesem Gotteslob führt Petrus quasi die alttestamentliche Tradition auch fort, dass jedes Gebet bei den Juden immer zunächst mit einem Lob Gottes beginnt. Sie richten sich immer zunächst darauf aus, wer Gott ist, wie sie ihm danken können und wie sie über ihn jubeln können. Eigentlich eine schöne Angewohnheit der Juden, die vielleicht auch unser Gebet immer wieder neu ermutigen möchte, dass wir jedes Gebet erstmal mit Lob Gottes starten, mit dem Hinschauen auf ihn, was er getan hat, was er ist, sein Wesen, wie er uns liebt, von dem wir gerade gesungen haben. Ich glaube, das ist eine gute Ausrichtung, auch in unseren Gebeten. Und das Interessante hier in diesem Brief ist, Petrus, er spricht ja hier an die verfolgte Gemeinde. Diese Gemeinde oder die Gläubigen damals, sie standen unter starker Verfolgung, hatten Schweres durchzumachen. Aber bevor Petrus auf ihre aktuelle Situation zu sprechen kommt, möchte er eben auch ihren Blick erstmal ausrichten auf den Herrn. Nicht zunächst ihr Problem anschauen, sondern wer ist der Herr, der ihre Hoffnung ist, der ihnen vorangeht und der auch in ihren Nöten und Sorgen da ist. Alles andere muss also zunächst in den Hintergrund treten, damit Jesus zunächst ihnen mal vor Augen gestellt wird und sie neu daran erinnert werden, wer sie errettet hat, wie er sie errettet hat und welche Hoffnung damit zusammenhängt. Und vielleicht kann dieser Schritt, den Petrus hier in seinem Brief so angeht, auch für uns eine Hilfe sein, insbesondere wenn wir uns fragen, wie können wir anderen helfen in schwierigen Situationen, von denen du vorher eben auch berichtet hattest. Situationen, wo das Leben eher hoffnungslos ist, wo Dinge plötzlich vor unseren Augen zerfallen, vergehen, wo Menschen zu leiden haben, auch unter Krankheiten, unter Problemen und Nöten aller Art. Ich glaube, hier dürfen wir von Petrus lernen, er fängt in seinem Brief nicht gleich mit guten Ratschlägen an. Er kommt nicht gleich mit der Lösung auf dem Tablett serviert und sagt, Leute in der Verfolgung, so und so müsst ihr handeln, so und so sieht der Weg aus, den ihr zu gehen habt. Nee, er weist sie auch nicht auf Probleme hin zunächst. Das kommt alles erst im hinteren Bereich dieses Buches. Das Erste, was er macht, und das ist das Schöne, er möchte die Menschen in die Nähe Gottes bringen. Er möchte ihnen Jesus neu vor Augen stellen. Ich glaube, er ist hier ein sehr weiser Seelsorger. Einer, der gelernt hat, von wem wir wirklich abhängig sind. Von ihm dürfen wir lernen. Wir sorgen uns am besten um die Seele des anderen, wenn wir ihn zu Christus führen. Wir sorgen uns am besten um die Not des anderen, wenn wir ihn zu Christus führen. Das versteht die Bibel unter Seelsorge. Also bevor wir anfangen, über Probleme, Sorgen ausführlicher nachzudenken, und es hat auch seinen Platz, aber bevor wir den anderen gleich mit Tipps oder Ratschlägen überschütten, ist es gut, zunächst einen Perspektivwechsel anzustreben. Weg von den Problemen und hinaufschauen zu dem, der über allem steht. Damit wir dann, wenn wir ihn angeschaut haben, mit ganz neuem Blick wieder zurückkommen und unsere Nöte betrachten in dem Licht, wie Gott es die Dinge bewertet und wie Gott die Dinge sieht. Und wie schön wäre es, wenn uns dieser Perspektivwechsel gerade in Notsituationen immer wieder gelingen würde. Wenn wir dann nicht am Problem verzweifeln würden, sondern dann aufschauen würden. Zu dem, der über allem steht. Dem Anfänger, dem Vollender unseres Glaubens. Er hat den Überblick nicht verloren, auch wenn es für uns vielleicht oft so scheint. Und genau dafür, damit wir dessen nicht aus den Augen verlieren, hat Gott sich ja auch Gemeinde ausgedacht. Deshalb sind wir auch hier zusammen, um einander zu helfen auf diesem Weg, nicht die Perspektive zu verlieren, ihn anzuschauen, trotz allen Nöten und Problemen, die wir haben. Und dazu kann jeder von uns beitragen. Jeder, indem er auch immer wieder einen Blick für den anderen hat, seine Nöte sieht und wahrnimmt, indem wir füreinander beten, indem wir miteinander uns ausrichten auf diesen Herrn und das wirklich praktizieren, dass wir Trost zusprechen, dass wir Ermutiger sind, dass wir Hinweiser sind auf den, der uns doch viel besser kennt als wir selber. Nach diesem Lob Gottes in diesem ersten Vers zeigt Petrus nun den verfolgten Christen in Kleinasien und auch uns drei wichtige Aspekte, was diese lebendige Hoffnung ausmacht. Das soll uns auch als Gliederung heute Morgen dienen, diese drei Aspekte der lebendigen Hoffnung. Zunächst werden wir sehen, was ist der Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung? Es ist die Wiedergeburt, schreibt Petrus, die Wiedergeburt durch Christus. Dann werden wir das Endziel dieser lebendigen Hoffnung anschauen, das ist das Erbteil im Himmel. Auch das beschreibt Petrus sehr ausführlich in diesen Versen. Und schließlich sehen wir den Wegbegleiter auf dem Weg zur lebendigen Hoffnung. Das, was wir heute, morgen, übermorgen, jeden Tag brauchen, was wir auch schon gehört haben, diese wunderbare Kraft Gottes, die uns nicht alleine lässt, an keinem Tag. Interessant ist, Petrus erklärt uns in diesem Zusammenhang auch gleich die zeitlichen Aspekte der Errettung und zeigt eigentlich auf, in der Vergangenheit hat Gott uns wiedergeboren, in der Zukunft möchte er uns das Erbteil geben und in der Gegenwart, da wo wir heute stehen, da verspricht er uns seine bewahrende Kraft. Alle drei Aspekte sind hier in diesem Text vereint. Schauen wir uns den ersten Punkt an, der Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung, wiedergeboren durch Christus. Lesen wir nochmal Vers 3, wo er davon schreibt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir werden uns drei Dinge im Zusammenhang mit der Wiedergeburt genannt. Wir sind, wenn wir Wiedergeburt erfahren haben, wiedergeboren aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Petrus spricht hier also zunächst die große Barmherzigkeit Gottes an, wiedergeboren durch die Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit in der Bibel hängt sehr eng mit dem Wort Erbarmen zusammen. Erbarmen bedeutet vom Wortsinn her die Hinwendung zum Armen. Ich erbarme mich über jemanden. Auch in dem Wort Barmherzigkeit steckt das Wort Herz für die Armen eigentlich ein Stück weit mit drin. Wobei es immer um etwas Aktives geht. Es beschreibt eine Tätigkeit, nicht nur ein Gefühl. Es geht auch um mehr als ein passives Mitleid, wenn wir das vielleicht in unseren Worten formulieren. Barmherzigkeit im biblischen Sinn bringt immer ein Stück weit das eigene schmerzliche Bewegtsein mit hinein. Ein inneres Aufgewühltsein, dass es mich wirklich bewegt und auch vor allem zu Taten der Barmherzigkeit bewegt. Genau das finden wir natürlich ganz besonders bei unserem Herrn selber. Wenn wir in Evangelien hineinschauen, wie Jesus gelebt hat, finden wir ganz oft sowohl die Situationen als auch die Worte, wo es darum ging, es jammerte ihn. Er hatte Mitleid mit ihnen. Da hat er sich erbarmt über sie. Zum Beispiel Matthäus 9, Vers 36, wo er sagt, da er das Volk sah, jammerte ihn. Warum? Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Das hat ihn traurig gemacht. Da hat jemand gefehlt, der ihnen den richtigen Weg gezeigt hat, der die Leute nicht nur in die Irre führt, sondern zu wahrem Leben. Und aus diesem Mitleid heraus hat Jesus ganz, ganz viel gehandelt. Daraus gab er 5000 Menschen am See Genezareth zu essen. Aus diesem Jammer heilte er viele Kranke, Gelähmte, machte Aussätzige wieder rein und gesund. Aus diesem Mitleid hat er sich erbarmt über die Blinden, über die Lahmen. Das ganze Erdenleben des Herrn Jesus ist geprägt von seiner großen Barmherzigkeit, von seiner großen Liebe, die ja zugleich auch Ausdruck des Herzens Gottes insgesamt ist. Wenn wir finden, die Barmherzigkeit Gottes ja in der ganzen Schrift dokumentiert, weil es Gott immer darum geht, das Verlorene zu finden. Im Alten Testament war es Israel, dem Gott immer wieder nachgegangen ist, nicht losgelassen hat, egal wie viel Unsinn, Abwendung sie gemacht haben von Gott, er ist ihnen hinterhergegangen. Sein Mitleid hat sie nicht losgelassen. Und der Höhepunkt der Barmherzigkeit Gottes war natürlich, als Jesus selber kam, der Sohn Gottes, hat sich opfern lassen, damit ich und du, damit wir alle neues Leben empfangen dürfen. Diese Wiedergeburt, von dem hier Petrus auch geschrieben hat. Und das Schöne ist dieses Erbarmen, es hat sich bis heute nicht geändert. Dieser Gott ist immer noch genauso barmherzig, genauso liebevoll geht er mit uns um. Er wendet sich täglich mit seiner Liebe uns zu und er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Das ist Gottes große Liebe zu uns. Und damit keiner verloren geht, deshalb schreibt Paulus hier genau davon, braucht jeder Mensch eine Wiedergeburt. Das ist der Zugang, der einzige Zugang zum ewigen Leben, der einzige Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung, von der wir hier lesen. Das Wort lebendig hier im Zusammenhang mit Hoffnung steht auch hier im Sinne von bleibend oder vollendend. Es geht um eine ewig, nie endende Hoffnung. Es hört niemals auf. Es wird eine Hoffnung sein für alle Zeit. Und das Wort Hoffnung meint hier auch nicht irgendein Wunschdenken eines Menschen, so nach dem Motto, ich wünsche dir gute Besserung oder ich wünsche dir, dass du deine Prüfungen gut machst, sondern im biblischen Kontext ist Hoffnung immer eine feste Gewissheit, eine Überzeugung, ein Hoffnungsgut, das Gottes Heilsgeschenk garantiert auch zum Ziel kommen wird. Ich hoffe nicht irgendwas und schau mal, ob es passiert. Nein, es ist mir garantiert, dass ich auch ans Ziel kommen werde. Dass ich das Erhoffte eines Tages schauen darf und dass ich vor allem ihn sehen darf. Und als Grund für diese überwältigende Hoffnung nennt Petrus hier die Auferstehung Jesu aus den Toten. Das ist der Beweis, sagt ihr, dass auch ihr eines Tages auferstehen werdet, dass die Hoffnung echt ist, die Jesus uns gibt. Mit diesem Hinweis, dass Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, dass er die Macht des Todes überwunden hat, betont Petrus auch die gigantische Siegeskraft Gottes. Wer kann schon einen Toten auferwecken? Habt ihr schon mal probiert?
Hoffentlich nicht.
Das kann nur er, das kann nur unser Heiland, unser Vater im Himmel, der Jesus wieder auferweckt hat, der ihn zum Leben gebracht hat. Und das ist der Garant dafür, dass auch wir eines Tages wenn unsere leibliche Hülle hier in den Erdboden kommt, wir einen neuen Leib bekommen werden. Auch auferstehen dürfen, so wie Jesus uns vorangegangen ist. Jesus, er war der Erste der neuen Schöpfung, sagt Paulus im 1. Korinther 15. Er ist uns vorangegangen. Denn bis Karsamstag herrschte noch die Todeslinie zwischen Mensch und Gott. Aber seit Ostersonntag ist mitten in dieser vergänglichen Welt Gottes Neuschöpfung angebrochen. Menschen können Errettung erfahren. Und das Schönste dabei ist doch, dass dieses Angebot der Wiedergeburt, der Neuschöpfung, jedem, auch von uns heute, angeboten wird. Jesus möchte, dass keiner verloren geht. Das haben wir gehört. Er möchte jedem dieses Geschenk der Wiedergeburt geben. Soweit mal zum ersten Punkt, dieser Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung, die Wiedergeburt. Schauen wir uns nun das Endziel der Hoffnung an, das Erbteil, das im Himmel auf uns wartet. Davon schreibt der 4. Vers. Ich lese ihn gerade noch mal vor. Die lebendige Hoffnung zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Wir haben vorhin gesehen, die lebendige Hoffnung, sie existiert nicht nur in unseren Gedanken. Es ist nicht nur eine Wahnvorstellung für uns Gläubige, sondern es ist ein reales, ein tatsächliches Hoffnungsgut in unseren Herzen. Und dieses Hoffnungsgut nennt Petrus hier in diesen Versen unser Erbe. Oder wörtlich übersetzt das Zugeteilte, uns Zugeordnete. Dasselbe Wort für Erbe begegnet uns auch im Alten Testament beim Volk Israel. Dort war das Erbe das Land Kanaan, worauf sie zugelebt haben, das von Gott zugeteilte Land, in das sie hineinziehen sollten. Das war das Ziel der Verheißungen, das Gott schon dem Abraham und auch seinen Nachkommen gegeben hat. Eines Tages werden sie in dem versprochenen, verheißenen Land ankommen, was denn unter Josua ja auch seine Erfüllung fand. Das Erbe war damals also schon das von Gott zugeteilte, ein Geschenk aus Gnade. Und dasselbe ist es ja auch heute. Dieses Erbe haben wir nicht verdient. Auch für uns ist es ein ganz großartiges Geschenk der Gnade Gottes. Und obwohl wir heute schon Erben sind, haben wir das Erbe natürlich noch nicht in Händen. Wir sehen es noch nicht mit unseren Augen, denn das himmlische Erbe, es wartet noch im Tresor der Ewigkeit auf uns, wenn wir dort ankommen. Was wir aber heute schon haben, und das hat Gott uns als Anzahlung quasi mitgegeben, das Pfand des Heiligen Geistes. Er ist da. Er wohnt in den Gläubigen höchstpersönlich. Er möchte unser Leben erfüllen, verändern, möchte uns schon vorbereiten auf diesen ganz besonderen Tag, wenn wir dieses Erbe antreten dürfen. Petrus benutzt nun drei Attribute, um dieses Erbe noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, damit man sich etwas vorstellen kann, was das genau bedeutet. Denn im Gegensatz zu menschlichen Erbschaften ist das Erbe bei Gott unvergänglich, unbefleckt und unverwerflich. Drei ganz besondere Attribute. Unvergänglich bedeutet, dass es nicht dem Verfall unterliegt. Es kann eben auch nicht dahin rosten, es geht nicht kaputt, es verfällt nicht, aber es kann auch nicht von feindlichen Mächten einfach mal mitgenommen werden. Es kommen keine Diebe oder Räuber die da gerne mal was wegnehmen wollen. Das ist ja auch das entscheidende Problem an jedem irdischen Erbe, dass es irgendwann vergeht. Dass es irgendwann aufgebraucht ist oder ja, eventuell sogar gestohlen wurde, zerstört wurde, wie auch immer. Es ist extrem vielen Unsicherheiten ausgesetzt. Das Erbe, das wir hier auf der Erde haben. Im Gegensatz dazu wird das Erbe im Himmel nie vergehen. Es ist unvergänglich. Das zweite, unbefleckt oder makellos, bedeutet, dass das Erbe selbst in vollkommenem Zustand erhalten bleibt. Unser Erbe kann eben nicht wie eine überreife Frucht verderben. Jetzt bei den Schwiegereltern, da waren schon einige Pflaumen nicht mehr ganz so gesund am Baum. Die haben schon, ja, waren einfach schon verfault teilweise, haben schon irgendeine Trübung oder ziemliche Flecken gehabt. Am anderen Baum waren viele Würmer drin. Das kann in unserem Erbe im Himmel nicht passieren. Da frisst kein Wurm dran. Da gibt es keine Fäulnis. Es ist gesichert von Gott her. Ein irdisches Erbe dagegen, das ist meistens befleckt oder beschmutzt, oft schon durch die Art und Weise, wie es zustande kam. Sobald es ums Erbe geht, wie geht es da denn oft zu? Unter Menschen, sobald es irgendwas zu holen gibt, und sei es auch nur wenig. Wie viel unrechtmäßige Methoden, wie viel Neid, wie viel Streit hat das schon verursacht? Oftmals eben auch auf Kosten anderer. Nur um an das Erbe dran zu kommen, um irgendwas zu erhaschen. Das Erbe, das der sündlose Jesus für uns erworben hat, ist makellos. Völlig rein wird es für uns aufbewahrt und wir dürfen daran Anteil haben. Schließlich noch ein drittes Wort, das er hier verwendet, unverwelklich. Das bedeutet, dass es eben nicht wie eine welkende Blume verblüht. Es muss nicht jede Woche erneuert werden, wie diese wunderschönen Blumen hier. Das Erbe ist beständig, es hält durch. Es wird nicht altern. Sein Wert, seine Herrlichkeit, seine Schönheit wird nie weniger oder hört irgendwie auf. Gottes Erbe für uns ist immer frisch, immer lebendig und immer wunderschön. Es ist irgendwo auch gegen die Zeit, gegen die ablaufende Zeit gesichert. Bei menschlichen Erbe ist es auch da wieder anders. So schön dieses Erbe uns oftmals erscheint, so viel Gewinn es uns vielleicht tatsächlich bringt, es wird nicht dauerhaft frisch bleiben. Es wird zumindest weniger und spätestens, wenn wir sterben, ist es für uns dahin. Haben wir nichts mehr damit zu tun. Gottes Erbe dagegen wird im Himmel bewacht für uns. Er selber passt darauf auf, sodass es eben nicht verwelken und altern kann. Unvergänglich, unser Erbe. Unbefleckt und unverwelklich. Drei großartige Attribute, die wir da zu unserem Erbe lesen. Und ich hoffe, das bringt uns auch ein Stück weit wieder neu zum Staunen über das, was Gott für jeden Gläubigen vorbereitet hat. Dieses Erbe, das vielleicht für unsere Augen noch nicht sichtbar ist und deshalb gar nicht immer so nah in unserem Blickfeld ist. Aber es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was auf uns wartet und wie gut unser Herr darauf aufpasst. Das Schöne ist, nicht nur unser Erbe wird von Jesus gut verwahrt und bewacht, sondern auch wir selber als Gläubige werden von ihm bewahrt, bis zu dem Tag, wo wir dieses Erbe empfangen dürfen. Davon lesen wir in unserem letzten, im fünften Vers hier im 1. Petrus 1. Und das ist auch gleichzeitig der dritte Punkt, den wir uns noch anschauen. Der Wegbegleiter auf dem Weg zur lebendigen Hoffnung, das ist die Kraft Gottes im Heute, im Jetzt und hier. Petrus schreibt hier, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Was könnte den verfolgten Christen von damals größere Hoffnung geben als das Wissen, dass Gottes Macht sie täglich beschützt? Mitten in ihrem Leid, mitten in ihren Schwierigkeiten, in ihren furchtbaren Situationen, die sie erleben mussten, zu wissen, Gott sorgt für sie. Er und seine Kraft lässt sie nicht allein. Und auch hier spüren wir wieder etwas von dieser seelsorgerlichen, liebevollen Art des Petrus, wie er mit den Christen damals umgegangen war, wie er weiß, was sie zunächst nötig haben. Denn wie ermutigend ist es doch zu wissen, dass unser Heil zu 100% bei Gott sicher ist. Es liegt nicht in unserer Hand. Alles, was zur Rettung notwendig ist, das hat doch Christus schon für uns getan. Wir können nichts aus eigener Kraft hinzufügen. Wir können nichts zu unserem Heil beitragen. Das macht Paulus auch im Galaterbrief sehr, sehr deutlich. Verwendet mehrere Kapitel darauf, um ihnen zu zeigen, dass die Werke, die wir leisten, nicht zum Heil beitragen können. Wir haben gar keine Chance, in irgendwelchen Werken aus uns heraus zu unserem Heil beizutragen. Vielmehr hat Christus das Gesetz doch bereits erfüllt, hat uns durch seinen Tod, durch seine Auferstehung freigemacht vom Fluch des Gesetzes, sagt Paulus. Er hat uns befreit von der Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Und jetzt, als Befreite, dürfen wir Jesus dienen. Dürfen wir ganz für ihn leben und dabei immer wieder erfahren, auch jetzt ist es nicht unsere Kraft, die uns hindurchträgt, die uns am Leben hält, sondern er ist es. Seine Kraft ist es, die uns durchträgt. Vers 5 macht das so schön deutlich. Wir werden in der Kraft Gottes. Nicht in der Kraft des Timo, nicht in deiner Kraft. In der Kraft Gottes bewahrt zu unserem Heil. Das ist hier zunächst ein ganz wesentlicher Punkt. Gottes Kraft bringt uns ans Ziel. Wodurch passiert es nun? Auch das sagt Vers 5. Durch den Glauben. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes durch den Glauben. Ja, Moment. Müssen wir uns jetzt doch wieder selber anstrengen, selber etwas zu unserem Heil beitragen? Hängt unser Heil doch wieder mit dem Glauben zusammen, ob er da ist oder nicht? Ich finde es so spannend, dass die Bibel es immer wieder schafft, diese beiden scheinbaren Gegensätze in einem Satz wie selbstverständlich nebeneinander zu stellen, ohne damit Probleme zu haben. Zum einen wirklich zu wissen, Gott hat alles für mein Heil bereits vollbracht. Aber dennoch erwartet Gott von uns den täglichen Glauben, das tägliche Abhängigsein von diesem großen Herrn. Und ich merke, wie wir Gläubige oft auch an dieser Stelle oder an diesem Punkt uns den Kopf zerbrechen an einer Frage, die für Petrus und auch für die anderen Bibelschreiber gar keinen Widerspruch darstellt, sondern vielmehr die beiden Seiten einer Medaille aufzeigt. Denn wir brauchen weder eine Fünf-Punkte-Lehre des Calvinismus nachzufolgen, Noch müssen wir die arminianischen Lehren kennen, die die Gegenpunkte darstellen. Die Bibel spricht eben von diesen beiden. Und die Bibel hält es auch aus, dass sowohl Gott souverän ist, als auch, dass er immer wieder unseren Glauben erwartet, jeden Tag neu. Wir finden eben beide Denkansätze in der Bibel. Aus Gottes Sicht sind es ergänzende Komponenten. Nichts, was sich ausgrenzt oder was sich ausspielt. Sowohl die menschliche Verantwortung, unser eigener Wille, als auch Gottes Souveränität, dass er das Heil in seiner Hand hält. Beides kennt die Bibel. Die große Frage für mich an der Stelle ist immer wieder, beziehungsweise die große Frage ist nicht, ob ich jedes Detail verstehe. Ich habe auch an vielen Stellen meine Fragezeichen oder wo es gar nicht so leicht ist, auch auszulegen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, vertraue ich trotzdem dem Wort Gottes? Glaube ich trotzdem, dass es so ist? Auch wenn ich vielleicht manchmal noch ein bisschen hinterherhinke und noch nicht verstanden habe, was Gott mir durch bestimmte Stellen in der Bibel sagen möchte. Denn, und das ist das Schöne, die wichtigen Stellen, die sind klar in Gottes Wort. Die wichtigen Stellen, die mein Heil betreffen, die meine Beziehung betreffen, da gibt es nichts zu husten, nichts zu diskutieren. Und deshalb brauche ich mir an den Dingen, wo wir vielleicht Mühe haben, manches zusammenzubringen, gar nicht daran verzweifeln. Für Petrus ist es nämlich kein Problem zu sagen, dass wir einerseits in der Kraft Gottes bewahrt werden zum Heil bis ans Ende. Da ist 0,0% Beitrag von uns mit dabei. Und andererseits ist es doch gut im Hinterkopf zu haben, dass Gott uns als Erlöste eben nicht wie Marionetten in den Himmel befördern möchte, sondern dass es täglich unseren Glauben neu benötigt. Unser persönliches, ich stelle mich in die Abhängigkeit von diesem großen Gott. In diesem Zusammenhang mit dem Heil geht es ja auch oft um die Frage der Heilsgewissheit oder Heilssicherheit. Wie sicher ist denn mein Heil? Und für mich bedeutet es hier einfach, wie es eigentlich Paulus hier so schön formuliert, mein Heil, es ist sicher in Gott, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden. Es liegt schon bereit. Das Heil, und das ist das Gute, ist nicht in mir zu finden, sondern da hat Jesus schon alles vorbereitet. Mein Heil ist sicher bei Gott. Und dieses Heil darf ich einfach jeden Tag dankbar aus seiner Hand annehmen. Und so gehe ich weiter, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten hindurch. Ich muss mein Heil nicht erarbeiten. Er hat es für mich vollbracht. Und ich muss deshalb auch keine Angst haben als Christ, dass ich wieder verloren gehe. Das wäre ja fürchterlich, wenn man ständig in Angst leben würde, ob es reicht, ob ich fromm genug lebe, ob mein Heil durch die Ewigkeit kommt. Nein, alles, was Gott von meiner Seite erwartet, ist, dass ich sein Heil immer wieder in Anspruch nehme, dass ich glaubensvoll vor ihn trete und erwarte, dass er und seine Kraft in mir wirken. Und dann darf ich im Gehorsam Gott gefällig wieder losziehen und mich freuen, dass alles in ihm zu finden ist. Ja, möchte noch mal kurz zusammenfassen an diesem Morgen. Wir haben uns 4 Aspekte hier angeschaut, die unsere lebendige Hoffnung in Christus charakterisieren. Zunächst haben wir gesehen, der Grund für unsere lebendige Hoffnung ist Jesus Christus selber. Er hat die Voraussetzung geschaffen, dass es überhaupt etwas zu hoffen gibt auf dieser Erde, aber auch über dieses Leben hinaus. Das zweite ist der Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung, erleben wir nicht durch eigene Werke, sondern durch Wiedergeburt, die Jesus in uns bewirken möchte. Schließlich haben wir auch das Endziel der lebendigen Hoffnung wieder neu uns in Erinnerung geholt, weil es doch manchmal vielleicht ein bisschen weit weg ist, dieses Erbteil im Himmel, das so schwer zu greifen ist, aber doch hier mit diesen wunderschönen Attributen, unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich, uns neu vor Augen gestellt wird, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das vierte und letzte, dieser Wegbegleiter auf dem Weg zur lebendigen Hoffnung, diese Kraft Gottes, die wir jeden Tag brauchen. Ich wünsche es mir, ich wünsche es für uns, dass diese lebendige Hoffnung noch viel mehr unser ganzes Leben ausfüllt in den verschiedenen Situationen und Aufgaben, in denen wir stehen. Dass auch dieser Blick für die Ewigkeit uns wieder neu bewegt, dass wir wieder neu lernen, auch Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Dass wir auch neu dankbar werden über diese Wiedergeburt, die Gott schenkt, über dieses Heil, das wir in ihm haben dürfen. Und vor allem wünsche ich mir auch für die kommende Woche, dass wir lernen, ganz aus dieser Kraft Gottes zu leben. Denn sie steht uns jeden Tag zur Verfügung. Amen. Wir wollen noch zusammen beten und neigen uns dazu. Lieber Jesus, das ist so ermutigend, so tröstend, dass deine Kraft uns jeden Tag zur Verfügung steht. Wir brauchen sie so sehr. Wir sind so abhängig von dir, wir sind oft so schwach und ja, merken, wie wir selber nichts zustande bekommen, was dir gefällt, was dir Freude macht, was dem Weg geht, den du möchtest. Danke, Herr Jesus, dass du aber uns vorausgegangen bist, dass du vor allem dieser barmherzige Gott bist, der das schon auf der Erde vorgelebt hat. Du hast die Menschen geliebt, du hast ihnen geholfen. Ja, du hast dich über sie erbarmt, in großem Mitleid hast du dich ihrer angenommen. Ja, danke, dass wir das von dir lernen dürfen, auch wie wir miteinander umgehen, Herr Jesus, dass wir die Nöte der anderen sehen, erkennen und immer wieder gemeinsam uns auf dich ausrichten. Danke für diese Hoffnung, die wir in dir haben, für das Erbe, das auf uns wartet, all das hast du vorbereitet. Und wir staunen nur darüber, dass du so ein treuer, so ein liebevoller Gott bist, obwohl du genau weißt, wie wir oft ablehnend sind und eigenwillig unser Leben leben. Danke, dass du dennoch treu bist, so wie wir auch schon gesungen haben. Du bist ein Gott, der da ist. Und wir wollen beten, auch für diese Woche, dass du uns hilfst, ganz nahe bei dir zu sein und deine Kraft in Anspruch zu nehmen. Amen.